Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Marlies Jensen-Leyer. Ich lese aus meinem neuen Buch Holm, Enkholm und zurück. Ileo Verlag Husum. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeneration, die in einem Vorspiel im Kaiserreich in Kiel im Biedermeier beginnt und mit ihrem Erscheinen kurz vor Greta Thunberg brandaktuell dort ankommt, wo jetzt die Jugend Fridays for Future steht. Weil es mich fassungslos macht, was trotz der Vorsätze meiner Generation in den letzten Jahrzehnten weltweit geworden ist, eine Zeitreise von den 1950er Jahren bis 68, von der Anti-Atom-Bewegung bis zur Friedensbewegung, von der Maueröffnung bis in die globalisierte Gegenwart. Geschichte hinter der Geschichte, Lebensgefühl hinter den Kulissen der politischen Bühne. Das Buch ist auch eine Liebeserklärung an Kiel. Ameise unter Milliarden. Ich sehe mich selbst bei meinen Aufzeichnungen nur als Transportmittel für die Zeit. Ein Hauch aus 400 Seiten. Aus dem Vorspiel. Keiner Frau hat man jemals so direkt und über keine hat man so oft gesagt, dass sie hässlich ist. Aber wer das sagt, kann sie nicht kennen. Kiel ist eine salzige Schönheit, die mit weltoffenen Armen im frischen Wind an der Ostsee steht. Meine Liebe zu dieser Stadt wurde lange vor meiner Zeit auf Kiel gelegt, viele Kilometer von jetzt. Als Kiel emporblüht mit Schiffbau und Seefahrt, mit Kielliegungen, Schiffstaufen und Stapelläufen, mit Probefahrten und Landungsmanövern, mit B- und Entladen an den Kais, mit einer von innerer Verbundenheit angeregten Arbeiterschaft, ohne die das alles nichts geworden wäre. Mit dem gesellschaftlichen Glanz der Hohenzollern, mit blauen Jungs und verliebten Mädchen, mit Tanz fürs Volk auf den Fördedampfern, mit Flottenparaden, mit Empfängen bei Prinz Heinrich, mit Wachablösungen am Schloss, mit Übungen und Aufmärschen auf den Exerzierplätzen, mit Militärumzügen mit Marschmusik, mit Untertanen, mit Kaisers Geburtstag. Es ist aber nicht etwa Kaiserbegeisterung, wovon sich meine Sippe anstecken lässt. Es ist die Marine, das Maritime. Es folgen Aufzeichnungen über Großvater im Ersten Weltkrieg, am Rande des Matrosenaufstandes, über Vater im Zweiten Weltkrieg. Meine Zeitreise beginnt dann mit meiner Kindheit auf der Fischerinsel, dem Schleswiger Holm. Wir sind arm. Unsere Alten sagen es selbst, wir sind arme Lüd. Aber wir leben nicht im Elend. Wir sind zufrieden. Wir haben Brot und Kuchen. Der Bäcker wohnt gleich nebenan. Bei uns gibt Schmoraal und Aalfrikassee. Wir essen von Tellern mit goldenem Rand. Wir haben ein Plumpsklo auf dem Hof. Bis Mitte der 60er Jahre ist bei uns Biedermeier. Und mir wird bewusst, ich wohne am engsten Ort der Welt. Haus an Haus, Gang an Gang, Mauer an Mauer, Gedanke an Gedanke. Ich will weiter zur Schule gehen, aber daran ist gar nicht zu denken. Mutter und Vater sagen, Mädchen heiraten ja doch. Das Leben als Frau schien einzig auf dieses Streben ausgerichtet zu sein. Vater hat mir eine Lehrstelle im Rathaus besorgt. Jungs werden Beamte, Mädchen werden Bürogehilfinnen. Im Sommer 77, nach einem Umweg über Husum, endlich der Sprung nach Kiel. Ich gehe zum Arbeitsamt, kann es mir aussuchen. Dr. Hell, der Hellseher, der den Hellschreiber und den digital erzeugten Fotosatz erfunden hat, oder SPD-Landtagsfraktion. Ich entscheide mich für den Landtag, lern Sozialdemokratie bei dem späteren Kieler Oberbürgermeister Karl-Heinz Luckert, der vor einigen Tagen im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Das ist beschrieben. Als ich Vater von meinem neuen Arbeitsplatz erzähle, meint er, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Dass er das immer noch so sieht. Ich weiß, meine Familie wählt bei aller Marinebegeisterung seit Kaisers Zeiten sozialdemokratisch. Aber offenbar sitzt Vater noch das Dritte Reich in den Knochen. Jetzt ist Frieden. Wir leben in einer Demokratie. Ich bin in Freiheit. Ich bin endlich am Kiel meiner Träume. Als ich am 1. Oktober meine Arbeit im Landtag aufnehme, befindet sich Deutschland im Herbst. Die Republik ist verdunkelt mit den Plakaten, mit den Gesichtern der RAF. Gleichzeitig ist noch beste sozialdemokratische Zeit. Helmut Schmidt ist Kanzler, Willy Brandt Vorsitzender der SPD, Klaus Matthiesen Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Die schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten wollen nicht nur endlich die SPD an der Landesregierung sehen, sie wollen eine neue politische Kultur. In der Zeit der großen Friedensbewegung, Anfang der 80er Jahre. Ein Traum. Ich erwach in meinem Bett, in meinem Schlafzimmer, in meiner Wohnung, im ersten Stock in der Dänischen Straße, in jenem schönen Jugendstilhaus, das den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. Vom Innenhof her ist mein Schlafzimmerfenster grellweiß erleuchtet. Mir ist heiß, mir ist sterbensübel, ich weiß es sofort. Eine Atomrakete auf Kiel. Mein Kind! Das Kinderzimmer liegt am anderen Ende des endlosen Flurs. Jetzt fressen die Flammen schon die Gardinen an meinem Fenster. Ich schaffe es nicht mehr zu meinem Kind. Hoffentlich schläft es. Mir fallen die Kaulquappen ein, die es sich in seine Tierliebe geholt hat. Als Tümpel haben wir ihnen eine alte Emailleschüssel auf dem Kinderzimmerbalkon zugemutet. Ein paar sind schon gestorben. Das Kind hat sie im Blumenkasten neben seinen verstorbenen Süßwasserfischen zur letzten Ruhe gebettet. An den Gräbern der Verstorbenen stehen winzige Holzkreuze mit ihren Namen. Ein paar leben noch. Darunter der mit der Rille am Kopf, der uns besonders ans Herz gewachsen ist. Wir haben ihn Rilke genannt. Hoffentlich schlafen sie. Dann wache ich auf. Das Telefon klingelt. Es ist 6.30 Uhr. Hans-Jochen Vogel will wissen, wo Walter ist. Zu dieser Zeit der schleswig-holsteinische SPD-Europaabgeordnete, für den ich jetzt arbeite. 82. Als die sozialliberale Koalition in Bonn zerbricht, gewinnen die Genossen Björn Engholm als Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl. Ihm war der Wechsel aus seiner Lübecker Marzipanschachtel in das stickige rheinische Bonn nicht ganz leicht gefallen. Jetzt fällt er ihm nicht leicht, der Abstieg in die schleswig-holsteinische Tiefebene. Aber er wird mit ganz viel Wärme aufgenommen. 87 Barschel-Affäre, unfassbare Rufmordkampagne gegen den Konkurrenten Engholm. Da denke ich an Vaters Warnung. Politik ist ein schmutziges Geschäft. 88 wird Engholm Ministerpräsident. 89 Weltwunder, das glückliche Ende der Teilung Deutschlands, Europas, der Welt. 91 wird Engholm SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Jetzt geht es um Björn und die Welt. Ich bin zuständig für die Koordinierung seiner Büros in Kiel und Bonn. Wir bereiten seinen Wahlkampf vor. Es stehen Auslandsreisen an. USA, Südafrika, Russland. Bis 89 hatte ich die riesige russische Landkarte von hinter Polen bis zur Beringstraße grenzenlos. Hatte ich das Land aus Romanen und historischen Filmen und im Zusammenhang mit der Gotthofer Heiratspolitik im Kopf. Bilder von Napoleon und seinen Generälen Winter und Schlamm, von Eislaubidyllen in St. Petersburg, von Pasternaks Juri, Tonja, Lara, von Tolstois Anna, vom schwarz-weiß gefrorenen Grauen in Leningrad und Stalingrad, von dem einen Tag im Leben des Iwan Denisowitsch, von großen Flüssen im Wind vor dem Eisgang, von den gewaltigen Militäraufmärschen in Moskau, von den wechselnden grimmigen Masken des Zentralkomitees der KPDSU hinter dem eiskalten eisernen Vorhang, den ich himmelhoch und mit starren Vorhangfalten sah. Jetzt ist der Vorhang weg. Jetzt ist da eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Jetzt sehe ich auf der Landkarte hoffnungsvolle, bunte Kulturen, zu denen wir vorsichtige Kontakte anbahnen. Welche guten Hoffnungen bestehen! Aber am 1. März 1993 geht die Schublade auf. Eigentlich heul ich nie, aber bei dem, was jetzt nach und nach ans Licht kommt, heul ich jeden Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ich bin enttäuscht. Ich denk und sag, ich will hier raus. Wegen nichts. Das ist das eigentlich Erschütternde. Hat ein kleiner Kreis um Engholm ohne Not den Traum verspielt. Wer baute die Tore von Theben? Wer baute die Schiffe von Howald? Wer malte die schleswig-holsteinische Landtagswahlkreiskarte rot? Ich steig aus meiner Berufstätigkeit aus, such jahrelang nach Antwort. Ich möchte verstehen. Ende der 90er Jahre finde ich einen Satz der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Nicht die Macht verdirbt, sondern die Angst. Die Angst vor Machtverlust verdirbt diejenigen, die sie innehaben, und die Angst vor der Geißel der Macht korrumpiert diejenigen, die von ihr beherrscht werden. Das ist ein Mosaikstein zum Niedergang. Nach meinem Ausstieg beginne ich von der Insel meiner Väter zu träumen. Begreif, ich habe den letzten Moment einer uralten Gesellschaft erlebt. Bin in einer Zeitenwende mit großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen aufgewachsen, die den Bruch mit unserer alten Kultur bedeuten. Und dass es das Leben, das diesen Ort über so viele Generationen erfüllt hatte, nicht mehr gibt. 11. September 2001. Dazu einige Texte in diesem Buch, einer davon. Erwachen im 21. Jahrhundert. Heute, beim Erwachen im Zwielicht, sehe ich es als abstraktes Bild. Geometrische Flächen schwarz-weiß. Dann, mit zunehmendem Licht, wird zuerst die Mutter erkennbar als Scherenschnitt. Dann ist es da, das Bild. Ich sehe sie bunt vor sonnigem Fenster. Die Mutter, die das Kind im Badeeimer hält. Mit welchem Urvertrauen es zu ihr aufschaut und mit welcher Wärme sie auf es und ich auf die beiden. Ich möchte gegen die Wirklichkeit ansprechen und schreiben und schreien, bis sie unmöglich wird, denn ich weiß, sie muss nicht so sein, wie sie ist. Nach meinem Aufschrei gegen einen militärischen Vergeltungsschlag auf Seite 202 findet sich eine Antwort auf den 11. September. Jean Baudrillard, der Terror und die Gegengabe, Seite 209. März 2011, Fukushima. In Anlehnung an den bedeutenden japanischen Dichter Issa schreibe ich Mond über Fukushima. An Issa lehnend beleuchtet der Mond den Gau, dann schaltet er ab. Unter dem Jahr 2013 mein Text Jahrzehnte nach 68. Die Zeit am Literaturtelefon lässt aber nur noch einige wenige Zeilen aus meinem Abschlusskapitel zu, in dem es um Fragen und Antworten zur Gegenwart geht. Das Kapitel Postmeier. Nach dem Wirtschaftswunder, nach der Ost-West-Konfrontation, nach der Studentenbewegung, nach der Friedens- und Ökologiebewegung, nach dem Wunder von 89, das uns mit so viel Freude und Leichtigkeit und Hoffnung erfüllte, ist inzwischen undenkbares Wirklichkeit geworden. Wir Nachkriegskinder haben den letzten Moment der alten Kultur noch erlebt und dann die großen Veränderungen mitgemacht, die den Bruch mit unseren Gemeinwesen bedeuteten. Angesichts der Grundbedingungen auf der Erde und unseres Wissens darüber hätte nicht sein dürfen, was ist. Was tun wir angesichts des Irrsinns in neuen Kleidern, der inzwischen beinahe geräuschlos in jede Ritze unseres Lebens eingedrungen ist und von dem wir nicht wissen, wohin er unsere Enkelkinder trägt? Wir stehen vor den Scherben unserer Generation. Was können wir angesichts des Zustandes unserer weltweiten Gesellschaft noch bewirken in Verantwortung für unsere Zeit? Ich bin in den letzten 3 Jahrzehnten mehr und mehr zu der Überzeugung gelangt, dass unser gegenwärtiges politisches System den notwendigen Anforderungen für eine verantwortbare Zukunft der nachfolgenden Generationen, so wie es weiter und weiter läuft, nicht mehr gerecht werden kann. Das heißt, Untertanengeist können wir uns nicht mehr leisten. Wir brauchen jetzt einen gesamtgesellschaftlichen Dialog auf allen Ebenen, weltweit. Dabei geht es in erster Linie darum, dass wir von uns aus anders leben. Wir können unsere Mitverantwortung nicht abgeben an die Politik. Es geht jetzt zum ersten Mal in der Geschichte darum, ob wir auf der Erde überleben werden. Am Ende des Kapitels Postmeier ein Zitat. Andrei Sacharow. Die Zukunft der Menschen hängt davon ab, dass überall Menschen guten Willens, die von moralischen Prinzipien geleitet sind, mit energischen, öffentlichen, klug geplanten Aktionen in Erscheinung treten.